Der junge NASA-Techniker rannte in Panik durch die Kuppel. Er fand NASA-Direktor Ekstrom allein in der Nähe des Medienbereichs. »Sir«, rief der Techniker, »es hat ein Unglück gegeben. Wir haben soeben die Leiche von Dr. Ming aus dem Bergungsschacht gezogen. Es sieht aus, als wäre er hineingefallen. Als die Leiche sich aufgebläht hat, ist er wieder nach oben getrieben.« Ekstroms rötlicher Teint färbte sich scharlachrot. »Verdammt nochmal. Weiß sonst noch jemand davon?« »Niemand, Sir. Nur noch ein Kollege. Wir haben Ming herausgezogen, aber wir haben gedacht, wir sagen besser erst Ihnen Bescheid, bevor...«
»Sie haben vollkommen richtig gehandelt.«
Ekstrom stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Lassen Sie die Leiche von Dr. Ming sofort irgendwo verschwinden und zu niemandem ein Wort.«
Der Techniker war verdutzt.
»Aber Sir, hören Sie mir gut zu. Das ist ein tragisches Unglück, das ich zutiefst bedauere. Sobald ich Zeit habe, werde ich mich eingehend mit dem Vorfall befassen. Im Moment habe ich diese Zeit aber nicht.«
»Sie wollen also, dass ich die Leiche verstecke?«
»Denken Sie doch mal nach. In einer Stunde ist die Pressekonferenz. Jetzt einen tödlichen Unfall bekannt zu geben, hätte verheerende Auswirkungen auf die Stimmung. Es würde dem Meteoriten den Glanz nehmen.« »Dr. Ming hat nicht aufgepasst. Ich sehe nicht ein, dass die NASA die Rechnung für seinen Fehler bezahlen soll. Der Unfall bleibt geheim, bis die Pressekonferenz vorbei ist. Haben Sie mich verstanden?«
Der Mann nickte. »Ich werde die Leiche verstecken.« Torland lag erschöpft auf der Eisfläche. »Wir haben noch 30 Minuten. Bestenfalls 45«, dachte er. Ohne die mit Gel gefüllten Schutzanzüge wären sie schon längst erfroren. Bald jedoch würde die Unterkühlung einsetzen. Torland schaute Rachel an. Er wünschte, er könnte etwas tun, um sie zu retten. Die Taubheit, die sich in Rachels Körper breit machte, war weniger unangenehm, als sie befürchtet hatte. Fast war es wie eine willkommene Betäubung. Sie konnte Torland und Corky nahe bei sich liegen sehen. Torland schaute sie an. Bedauern sprach aus seinem Blick. Corky bewegte sich, hatte aber augenscheinlich große Schmerzen. Rachel suchte nach einer Antwort. Wer? Warum? Sie spürte, wie ihr Körper allmählich abschaltete und versuchte, gegen den Schlaf anzukämpfen. Zorn packte sie. Man hat versucht, uns umzubringen. Sie lugte in die unbarmherzige See. Die Angreifer hatten so gut wie gewonnen. Wir sind praktisch schon tot. Rachel wusste, sie würde die Wahrheit über das tödliche Spiel auf dem Meilen-Eisschelf nicht mehr ans Licht kommen sehen. Aber sie war ziemlich sicher, den Schuldigen zu kennen. Direktor Ekstrom hatte am meisten zu gewinnen. Er hatte sie aufs Eis hinausgeschickt. Er hatte Verbindungen zum Pentagon und zu den Spezialeinheiten. Aber was hatte Ekstrom davon, den Meteoriten ins Eis einzuschmuggeln? Wer konnte überhaupt etwas davon haben? Rachel dachte an Zack Kearney. War der Präsident ein Mitverschwörer oder eine ahnungslose Schachfigur? Kearney weiß nichts davon. Der Präsident war offensichtlich von der NASA hereingelegt worden. In vielleicht einer Stunde würde er mit der NASA-Entdeckung vor die Öffentlichkeit treten. Bewaffnet mit einem Videoband, in dem sich 4 zivile Wissenschaftler für die Echtheit verbürgten. 4 tote Wissenschaftler. Rachel schwor sich, dass der Urheber dieses Angriffs nicht ungeschoren davonkommen sollte. Sie nahm ihre ganze Kraft zusammen und versuchte, sich aufzusetzen. In den Gelenken explodierte der Schmerz, als sie sich mühsam hinkniete. In ihrem Kopf drehte sich alles. Sie griff nach dem Eisbeil, das zum Glück immer noch an ihrem Gürtel hing, und schlug mit aller Kraft aufs Eis. Torland schaute Rachel verwundert zu.
»Rachel, ich glaube, so weit nördlich kann uns das SAA nicht mehr hören.«
»Richtig gedacht. Aber ich rufe nicht das SAA«, fuhr es Rachel durch den Kopf, während sie weiter ihre Signale aufs Eis hämmerte. SAA war die Abkürzung von Subozeanische Abhöranlage. Da der Schall im Wasser hunderte von Kilometern geleitet wird, war es möglich, mit den 59 Unterwassermikrofonen des SAA einen erstaunlich großen Prozentsatz der Weltmeere abzuhören. Leider gehörte diese abgelegene arktische Region nicht dazu, aber Rachel wusste, dass auf dem Meeresgrund auch noch andere ihre Lauscher aufsperrten. Sie pochte unverdrossen weiter ihr Signal. Sie gab sich keinen Illusionen hin, dass ihr Tun ihnen das Leben retten könnte. Sie hatte vielleicht noch eine halbe Stunde Leben in sich. Eine Rettung war nicht mehr möglich. Aber es ging ihr nicht um Rettung.
Die Zeit ist gegen uns, sagte Tolland.
Es geht nicht um uns, dachte Rachel. Es geht um die Information in meiner Tasche. Sie rief sich den verräterischen Ausdruck des Radarbildes in ihrer Anzugtasche vor Augen. Ich muss dafür sorgen, dass der Ausdruck in die Hände des NAO kommt, und zwar schnell.
Rachel war dem Delirium nahe, aber sie war sicher, dass man ihr Signal auffangen würde.
Mitte der 80er Jahre hatte das NAO die SAA durch eine 30-mal leistungsfähigere Anlage ersetzt. Innerhalb der nächsten Stunden würden die Supercomputer des NAO eine Signalsequenz an einem der arktischen Hydrophone registrieren. Das Pochen als SOS-Signal identifizieren, die Koordinaten einpeilen und ein Rettungsflugzeug der grönländischen US-Luftwaffenbasis in die Luft beordern. Das Flugzeug würde 3 Personen auf einem Eisberg finden. Erfroren. Tot. Eines der Opfer war eine Mitarbeiterin des NAO und sie hatte ein merkwürdiges Dokument in der Tasche. Nora Mangers Vermächtnis. Bei der Untersuchung des Ausdrucks würde der geheimnisvolle Schacht unter dem Meteoriten ans Tageslicht kommen. Rachel hatte keine Ahnung, wie es dann weitergehen würde, aber das Geheimnis würde jedenfalls nicht mit ihnen zusammen auf dem Eis untergehen.